Ich war gestern bei einer Uni-Party. Ich glaube, das waren die Elektrotechniker, weil es hieß Ethe-Fete. Von daher wird, glaube ich, Elektrotechnik für Ethe irgendwie
Ethe-Fete?
Sinn machen.
Boah, das klingt so schlecht. Ich war auf der Ethe-Fete. Boah, das ist richtig übel.
Naja, und es kam ein bisschen Live-Musik. Und ich finde es manchmal so ein bisschen schade, dass es für mich mittlerweile auch häufig schwierig ist, Live-Musik wirklich genießen zu können, weil ich mir immer denke, wie man es besser machen könnte, was wie schlimm ist. Ich würde da gerne mal rauskommen aus diesem Denken, ist aber irgendwie schwierig.
Ja gut, aber es ist ja auch unser Job. Wenn du ein Maler bist und du guckst irgendwie, wie was gemalert wurde und du weißt da und da und die Stelle, dass es nicht sauber ausgeführt, das merkst du ja auch.
Ja, aber gleichzeitig denke ich mir immer, nee, Jonas, jetzt ist Freizeit.
Ja, okay. Nee, das stimmt natürlich, dass unsere Aktivität so in so eine Art von Freizeitaktivität für andere ist, sorgt natürlich dafür, dass wir die, wenn wir Freizeit haben wollen, nicht so richtig genießen können. Das
Ja,
stimmt.
und es gab dann einen Keller, also das war Outdoor, aber es gab noch ein Gebäude, wo drin auch noch was war. Und dort im Keller war einfach eine Anlage aufgebaut, eine PA, und da hat jemand Techno aufgelegt. Und dieser Gang war vielleicht 20 Meter lang und vielleicht 3, 4 Meter breit, also wirklich einfach ein Schlauch, ne? Und alter, hat der Bass da drin geballert, ne? Das war wirklich gottlos.
Muss dir das nicht
Also,
eigentlich gefallen oder war
dieses,
das einfach
ja,
so
nee,
ein
doch, ich fand's schon tierisch.
Ja,
Also,
ist gut.
ich fand's wirklich tierisch. Also, irgendwann am Ende des Schlauchs hat's sich so ein bisschen verloren, da war es dann untight. Aber wenn du dich da gut positioniert hast, Alter, hat das geballert. Und das ist über den Boden in deinen ganzen Körper reingezogen. Also, es war so, das Herz konnte nichts anderes machen, als den Beat einfach mitzugehen von der Mucke. Und dieses krasse Gefühl, ne? Was diese Schallwellen auslösen können, das hatte ich nur einmal und das war mit 13 bei einem Rammstein-Konzert.
Oh, okay.
Also das hat so derbe geprügelt, das
Wirklich,
war
ja?
unnormal, ja.
Und was hat dir mehr gefallen? Der Bass bei Rammstein oder der Bass bei der Hete
Uff, das ist ein weirder Vergleich. Genau, das war mein allererstes Live-Konzert bei Rammstein damals, aber das kann man
Wirklich, dein
vielleicht.
erstes Live-Konzert überhaupt bei
Ja,
Rammstein?
genau.
Ah, not
Genau.
bad.
Genau, das war auf jeden Fall ganz cool. Wahrscheinlich das Highlight am gestrigen Abend. Gab noch eine andere witzige Situation. Ich habe nach dem Namen von einem Mädel gefragt und dann wollte ich quasi meinen Namen so zurückgeben und schaue dann einen Kumpel an, der auch Jonas heißt und meinte dann, ja, Jonas ist doch ein schöner Name. Meine ich nur, stimmt, hast du recht, gucke ich wieder das Mädel an und stelle mich als Jonas vor. Und sie halt erstmal so total verwirrt. Und meint er so, jetzt sag mir doch deinen Namen. So, und es ging da so ein bisschen, ja, ich heiße auch Jonas. So.
Uff, okay.
War irgendwie ungeplant witzig.
Na, wenn's gut kam, ist
Ja,
doch.
yeah. Und was ich manchmal gerne mache, ist einfach einen Fake-Job zu sagen. Weißt du, wenn man so fragt, so, und was machst du so?
Warum das denn?
Einfach einen Fake-Job zu sagen. Ich finde es einfach witzig, weil das ist so eine
Was hast
Überraschung.
du denn für einen Humor?
Das ist so eine Überraschungstüte einfach, wo du nicht weißt, was dann passiert.
Wow.
Also ich meine, du löst das ja dann früher oder später auf. Und da kam jetzt was Neues in den Sinn. Also irgendwann habe ich mich mal als Pudelzüchter vorgestellt.
Als Pudelzüchter.
Und gestern auf dem Heimweg dachte ich mir, ich würde mich gerne mal als professionellen Spreewaldgurkentester vorstellen.
Als was? Nochmal bitte.
Professionellen Spreewaldgurkentester.
Sag das dreimal schnell hintereinander. Professioneller Spreewaldgurkentester. Wow. Okay, probier's mal aus. Sag mir, wie es
Ja,
gekommen ist.
werde ich auf jeden Fall
Das klingt
machen.
so absurd, dass ich mir fast vorstellen könnte, dass jemand nickt, aufmerksam ist und sagt: Ah, okay. Ich sehe das so vor mir. Wieder so eine, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, also reagiere ich so, als wäre es ein echter Job. So wie so eine Antwort kommt,
Ja.
weißt du? So, vielleicht meint das ja ernst, so ein Ding.
Ich mag das irgendwie ab und zu mal einfach ein bisschen bescheuert und absurd zu sein.
Ja, deswegen haben wir einen Podcast zusammen.
Genau, und das ist halt einfach so eine Vorlage und dann kann man ja gucken, was draus wird. Ich finde, wenn man sagt, man ist Musiker, kommt es ein bisschen drauf an. Also meistens ist die Reaktion erstmal, oh cool. Wenn es Studenten sind, dann bleibt es meistens dabei. Wenn es Leute sind, die selbst schon arbeiten, kommt halt dann immer so eine kritische Rückfrage. Und kann man damit auch Geld verdienen?
Ja, na gut, okay.
Das, weißt du, und das ist immer
das
so.
Das ist der Klassiker, ja.
Nö,
ja.
Nö, kann man nicht. Aber ich bezeichne es trotzdem gerne als Job. So, Bürgergeld macht ja auch Spaß. Weißt du?
Ja.
Und sowas umgehst du natürlich auch, wenn du dich als professionellen Spreewaldgurkentester vorstellst.
Ja, das ist so absurd, wenn der sowas macht, dann muss der auch davon leben können.
Und du setzt ja das Wort professionell davor.
Richtig.
Das ist auch ganz
bei professioneller
wichtig.
Musiker klappt das nicht so gut. Da wirst du trotzdem hinterfragen,
ja, genau.
Ob du davon leben kannst.
Genau.
Ja,
da
ich
wird
hatte
gleich
so
erstmal so der Status abgecheckt. So.
Ich hatte so eine tatsächlich ein bisschen ähnliche Situation jetzt am Wochenende. Ich habe 3 Konzerte gespielt, ein Privatkonzert und ein Konzert bei einem Biker-Treffen. Und dann habe ich noch beim Stadtfest Delitzsch gespielt, genau. Und das zweite Konzert, das Biker-Treffen, das war in meiner wunderschönen Heimat im Vogtland. Da habe ich mich richtig gefreut, weil das Vogtland hat wirklich so eine richtig schöne Natur. Und wir waren an so einem sehr großen Teich sozusagen gelegen mit einer richtig schönen Bühne und eben nur Biker drumherum. Es war ein Harley-Davidson-Treffen von verschiedenen Biker-Clubs aus Sachsen. Sogar nicht nur aus Sachsen, da waren noch ein paar von außerhalb. Also total cool, richtig großes Ding. Bei diesem Biker-Treffen, davor haben wir uns halt Essen geholt und ich habe mich neben einen Sänger gesetzt und wir haben zusammen gegessen und da saßen an dem Tisch noch 2 Frauen und wir sind ein bisschen mit denen ins Gespräch gekommen. Und dann haben wir denen halt eben aufgetischt, dass wir Fans von der Band seien, die heute dort spielt. Und dass wir glauben, dass das eine richtig gute Band ist und dass man das unbedingt erlebt haben muss und so weiter und so fort. Und ich habe, also das war natürlich nur so Quark wie, also der Gitarrist ist richtig gut, nur so ein Zeug, weißt du? Dann haben die uns das aber auch total geglaubt, also so richtig volle Kanne. Und dann haben wir denen jeglichen Scheiß erzählt, dass wir sozusagen, also meine Band hat ja mal in China gespielt und dass wir bis nach China mitgereist sind und dann auch manchmal Backstage bei denen dürfen und deswegen, wir sind schon mit allen per Du und kennen die gut, wir sind so richtige Diehard-Fans und so ein Zeug. Und dann sind wir natürlich danach auf die Bühne gegangen, die sind aus allen Wolken gefallen. Das war schon eine lustige Sache. Die haben es auch nicht übel genommen, also wir haben das auch, wir haben die auch nicht böse verarscht oder so, aber das war einfach so unser kleiner Gag am Nachmittag.
Und es ist dann nach dem Konzert nochmal aufgegriffen?
Ja, na, auf jeden Fall. Wir haben danach noch mit denen gequatscht und haben uns noch nett unterhalten. Das war ein schöner Abend. Aber genau, das war so unser kleiner Nachmittags.
Und unterhalten.
Mhm. Das war so unser kleiner Das war unser kleiner Nachmittagsgag. Genau, so, also das war meine kleine Vogtland-Story.
Professionelles Intro ab. Herzlich willkommen zu Headliner im Herzen, dem Musikpodcast eures Vertrauens mit mir, Jonas, und mir gegenüber Grinsebacke Robert.
Wir haben diesmal 2 weibliche Stars als Sängerinnen dabei.
Stimmt.
Womit wollen wir lieber anfangen? Mit dem modernen oder mit dem bisschen älteren?
Fangen wir mit dem älteren an.
Na, da bin ich mal sehr gespannt.
Also es soll um Kate Bush gehen, letzte Woche schon einmal kurz erwähnt und ich dachte, ach komm, wenn jetzt die Katze eh schon aus dem Sack ist, dann sprechen wir doch mal ein bisschen ausführlicher über Kate Bush.
Bitte elaboriere weiter.
Ja, Kate Bush wurde am 30. Juli 1958 geboren in Bessley Heath, Kent, England. Weißt du, von wem sie mit 16 Jahren entdeckt wurde?
Nee, keine Ahnung.
Der Rist einer sehr namhaften Band, einer der Einfluss...
Warte mal, welches Jahr wurde sie entdeckt?
Lass mich kurz rechnen, 74 wurde sie entdeckt.
74.
Englische Band, Psychedelic, Poprock.
Gilmour?
Ja.
No way.
Von David Gilmour wurde sie entdeckt. Ihre Debütsingle war dann Wuthering Heights von 78. Sie war tatsächlich die erste Frau mit einem selbstgeschriebenen Song, die es auf Platz 1 der britischen Charts geschafft hat.
Oh, wow.
Genau, sie war die erste.
Das ist echt tough. Krass. Wann war das?
78.
78.
Bekannt ist sie für sehr literarische, teilweise auch so mythologische Themen. Sehr theatralische Inszenierungen, das lässt sich ja über Babushka durchaus auch sagen. Ungewöhnliche Songstrukturen. Ich weiß nicht, wie viel du von ihr kennst. Ich habe mich auch so ein bisschen in die anderen Sachen halt natürlich reingehört. Kann ich bestätigen, bei Babushka ist es jetzt nicht der Fall. Recht typischer Song, gradlinig, kann man wirklich auch gut folgen, lässt sich easy hören. Das kann man nicht über alle Sachen von ihr sagen. Sie ist natürlich so in diesem Art-Pop, Art-Rock, Avantgarde-Bereich unterwegs. Vielleicht noch ein paar ihrer Alben. Das erste war von 78, wo eben auch ihre Debütsingle mit dabei war, The Kick Inside. Dann später Hounds of Love, wo auch Running Up That Hill mit drauf ist. Ja. Ihr bekanntester Song mit 330 Millionen Aufrufen. Babushka im Vergleich hat 115. Also ist auch einer ihrer erfolgreichen Songs, aber kommt halt natürlich nicht an Running Up That Hill ran. Eben durch Stranger Things war das ja nochmal ganz groß.
Der ist nochmal richtig aufgeblüht, ja.
Im Gespräch, genau. Und Babushka ist von 1980, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht noch ein paar Worte zu dem Song. Gehen wir jetzt mal darauf ein. Wie gefällt dir der Song? Kannst du den vorher?
Den Song kannte ich nicht vorher. Generell habe ich ein paar Sachen von Kate Bush gekannt. Ich muss allerdings gestehen, ich bin kein sonderlicher Kate Bush-Fan. Das ist, jetzt mal Babushka ausgenommen, nicht wirklich ja, mein Geschmack des Songwritings. Genau das, was du gerade gesagt hast. Ist nicht, dass ich Baukasten-Songs brauche oder sowas. Ist überhaupt nicht das. Also ich habe in meinem Leben so viel Art, Pop und Prog und Zeug gehört, dass auch komische Songstrukturen für mich funktionieren. Es ist einfach nicht ganz mein Geschmack. Ich bin generell nicht der große 80er-Jahre-Fan. Es gibt ein paar geile Banger, die ich so richtig genieße, gerne teilweise. Und dann auch wieder vieles, wo ich so das Gefühl hatte, in den 80ern haben sich doch einige einfach in dieser Soundästhetik verloren. Und das nervt mich einfach. Und Okay. Das will ich jetzt nicht so wie so ein Vorwurf dahin werfen. So ist das auch gar nicht gemeint. Das ist eher so, das ist nicht meine Soundästhetik. Und das ist bei Kate Bush relativ oft für mich passiert. Und vor allem ist es auch nicht unbedingt ganz die Stimme, die mich begeistert. Also es ist eine hervorragende Sängerin und die ist so sehr eigen und sehr eigenständig auch. Also das ist cool, aber es ist nicht meins.
Musicalhaftes.
Ja.
Das wäre sonst auch nicht meine Lieblingsstimme oder Klangfarbe. Ich finde, in dem Kontext, in den Songs funktioniert es sehr gut. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich so ganze Scheiben gehört habe, dass es sich für mich dann so ein bisschen verliert, dass da auch nicht alles funktioniert. Aber es gibt so eine Handvoll Songs, die finde ich wirklich einfach unfassbar gut. Und ich finde, Babushka ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingssongs.
Ja, gehen wir mal auf den Song speziell ein. Ich glaube, der Song selbst gefällt mir wesentlich besser. Ich finde den Refrain, das ist ganz schön noch Banger. Also der ist echt,
auf jeden Fall,
echt ja. Krass. Ich finde den Vers dagegen, ja, gerade im Vers ist es das, was wo mich die Stimme nicht abholt. Wo mich auch die Melodieführung einfach nicht so richtig mitreißt. Allerdings wiederum das Sounddesign, das, was ich vorher kritisiert habe, das genieße ich richtig in dem Song. Also da das kommt das richtig gut zur Geltung und ist toll eingesetzt.
Hier unfassbar gut, aber auch in Running Up That Hill. Ich finde es wahnsinnig sensibel und ausgecheckt, wo was passiert.
Ja.
Also das so, wenn es Freiräume gibt, dann kommt da noch irgendein Geräusch. Wie die Sachen platziert sind, auch so vielleicht nochmal ein kleines Synth-Pad oder eine Synth-Melodie oder ja. Sowas. Oder diese Glasscherben, was man als Geräusch während des Songs auch häufiger hat. Ich finde es alles wahnsinnig gut platziert. Also so diese Balance aus, es wirkt sehr aufgeräumt, aber auch nicht leer. Und auch nicht zu voll. Also es ist so,
ich finde das wirklich gut gemacht. Das ist eine tolle Produktion.
Ja. Ich mag auch den Sound generell sehr, sehr gerne. Ich finde, man kann an anderen Sachen feststellen, dass es aus den 80ern ist. Aber so diese typischen Sounds, finde ich, hast du nicht. Ich mag den Klang wahnsinnig gerne. Und ich mir bei jedem Detail dachte, boah, ist das gut platziert. Aber ich finde es klanglich auch richtig gut. Sie ist tatsächlich selbst auch als Produzentin tätig.
In für diesen Song, oder?
Mhm.
Ah, schau an.
In Babushka geht es um eine Geschichte, wo eine Frau versucht, oder was heißt versucht, sie möchte gerne herausfinden, ob ihr Ehemann treu ist und stellt ihn auf die Probe, indem sie als Babushka ihm Liebesbriefe schreibt und herausfinden möchte, geht er darauf ein oder nicht.
Warum als Babushka?
Genau, warum als Babushka? An sich ist es ja im Russischen quasi die Großmutter. Aber das
By the way, übrigens, im Russischen ist es Babushka, also der Akzent ist auf der ersten Silbe. Nur so mal nebenbei, deswegen, ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, warum die Großmutter, wie kommt die da rein?
In anderen Ländern wurde das häufig falsch benutzt als exotischer Name quasi. Also gar nicht assoziiert mit der Großmutter, sondern mit was Exotischem. Und diese Ambivalenz fand sie aber so spannend und absurd, dass sie sich dafür entschieden hat, halt Babuschka zu wählen.
Interessant. Das ist ja wirklich, also...
So, ne? Deswegen, crazy, okay, ja. Genau, deswegen heißt der Song jetzt halt so.
Es klingt so weit hergeholt und doch so logisch.
Oder? Ja, also es geht nicht um die Großmutter, es geht eigentlich um eine andere Frau.
Mit dem Namen Babuschka.
Die als Babuschka ihrem Mann schreibt und den eigentlich verführen soll. Und dabei kommt es tatsächlich so, dass der Mann sich dann in die Babuschka verliebt, was ja aber eigentlich seine Frau ist.
Ja. Okay, also
bisschen
auf allen Ebenen eigenartig.
Ja, genau. Okay, wow. Also, das macht Kate Bush aus. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Also, er wurde, wie ich schon gesagt habe, 1980 aufgenommen und von Kate Bush zusammen mit John Kelly produziert. Ich finde, es gibt noch eine andere besondere Sache, für mich zumindest. Es kommen Fretless Bass drin vor. Sprich, ein bundloser Bass. E-Bass und E-Gitarre haben ja für gewöhnlich beide Bünde und Fretless-Bass kann man sich im Endeffekt vorstellen wie zum Beispiel Streichinstrumente auch, was eine besondere Klangfarbe hat und in den 80ern wahrscheinlich so seinen Peak hat.
Würde ich auch dort vermuten.
Würde ich sagen, vor allem eben in kommerzieller Musik. Also Fretless-Bass ist auch was mir sehr nah am Herzen gelegen ist, auch eine Klangfarbe, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich habe sehr, sehr viel Fretless-Bass gespielt und auch in verschiedenen Bands immer wieder mit eingebracht und versucht es auch immer nach wie vor mit einzubringen, weil ich finde es einfach zeitlos und es ist sehr schade, dass das so wenig nur noch genutzt wird.
Das ist das einzige Ding in der Nummer, was ich so naja finde. Ich bin ja selber ein großer Fan von Fretless-Bass und ich habe das so gehört und dachte mir, der Jonas hätte das geiler gemacht. Also irgendwie so richtig überzeugt hat mich die Fretless-Bass-Linie und auch der Sound nicht. Ich fand sehr schön, das als Soundvorstellung mitten im Song einzubringen, aber ich fand das nicht so gut umgesetzt. Also ich hätte mir da gewünscht, dass du den Fretless-Bass gespielt hättest. Das hätte mir wahrscheinlich mehr gefallen. Aber an sich fand ich das als sehr schönes stilistisches Mittel. Also es macht für mich total Sinn, das zu nehmen. Ich fand es nur nicht so geil gemacht. Aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen
also
unnötig streng gerade.
Erstmal danke. Ich finde ihn tatsächlich sehr feinfühlig platziert. Also generell wie alles an diesem Song. Der Bass ist teilweise sehr, sehr einfach, hat dann aber hier und da doch immer noch mal eine Linie, die wirklich toll mit dem Gesang zusammen funktioniert. Deswegen bin ich Fan von dieser Bassstimme. Sicherlich hätte ich die anders gespielt. Ich weiß nicht, ob ich sie besser gespielt hatte, ehrlich gesagt. Also ich bin mit der sehr happy. Sie ist von John Giblin gespielt worden, höchstwahrscheinlich auf einem Walbass. Das ist so eine englische Marke, die berühmt ist eben für die Fretless-Bässe vor allem zu der Zeit. Also wenn man da mal einen ergattern sollte auf dem Gebrauchmarkt, die gehen wirklich zu horrenden Preisen. Also aus den 80ern zahlt man da schnell mal 10.000 Euro für so ein Instrument. Also irre. Die sehen immer ein bisschen aus wie Oma Schrankwand, aber wer da ja so Nostalgiker ist und Sammler, der
ich
kommt
nicht...
Ich bin ja
auch ein Fan von Schrankwandbässen, also von
ja, der kommt um einen Walbass da gar nicht drum herum. Und John Giblin ist ein hochgeschätzter Session-Bassist, hat auch für Peter Gabriel gespielt, Simple Minds und Phil Collins. Da ist schon ein bisschen was vorzuweisen. Vielleicht ist er doch gar nicht so schlecht, Robert.
Ich meine ja auch gar nicht, dass der irgendwie schlecht wäre oder dass er schlecht gespielt hat. Und ich hätte mir so ein kleines bisschen gewünscht, dass der mehr Energie zur Band beiträgt. Und ich meine damit nicht mehr Töne oder lauter oder irgendwas, sondern ich meine mehr Boden dem Ganzen gibt. Das hätte ich mir ein bisschen noch gewünscht, mehr Fläche, mehr Boden. Mhm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist wie so eine ergänzende Stimme. Und als die ist das toll gemacht, das ist bloß nicht, wie ich es mir gewünscht hätte oder wie ich es gewünscht
hätte. Da ich den Song so perfekt finde, will ich da, dass sich da gar nichts an irgendeinem Detail ändert.
Ja.
Ich bin da mega happy damit, so wie es ist in dem Fall. Ich würde gerne noch ein bisschen was zu Fretless Bass erzählen. Die meisten sind damit wahrscheinlich nicht so sehr vertraut. Theoretisch gab es in den 60ern schon die ersten Fretless-Bässe und Spieler, die damit rumprobiert haben, halt natürlich gerade im Jazz- und Avantgarde-Bereich. Und so hat sich das dann in den 70ern auch fortgesetzt. Da gab es serienmäßig schon die ersten Fretless-Bässe, wie zum Beispiel auch von Fender. Und wahrscheinlich der berühmteste Fretless-Bassist natürlich Jaco Pastorius als Solokünstler oder auch Bassist von Weather Report, der damals halt wirklich das Bassspiel generell auch revolutioniert hat und auf ein ganz anderes Niveau gebracht hat, wo Sachen gemacht wurden, Techniken angewandt wurden, die es so vorher einfach nicht gab. Und man kann das ein bisschen vergleichen mit Jimi Hendrix, der, wenn es so um die einflussreichsten, besten Gitarristen geht, der irgendwie gefühlt auf Platz 1 stehen muss, alles andere wäre irgendwie Blasphemie. Bei Hendrix sehe ich es selbst ein bisschen kritischer. Darum soll es jetzt gar nicht gehen. Bei Jaco finde ich es tatsächlich schon ziemlich angemessen.
Also, nicht so ungerechtfertigt, ne?
Dieses nach wie vor. Er natürlich trotzdem immer mehr in diesem Jazz-Bereich geblieben auch. Es gibt immer natürlich mal Kollaborationen auch mit anderen wie Joni Mitchell. Und dann gibt es noch ein paar andere Leute, die dann gerade in den 80ern halt diesen Sound auch mehr in die Popmusik gebracht haben. Halt wie zum Beispiel John Giblin bei Kate Bush. Anderes Beispiel, Dino Palladino bei zahlreichen Künstlern, Paul Young, Tears for Fears, spielt selbst immer Music Man Stingray Bass, sagt jetzt die meisten nichts, aber ihr habt es einmal gehört. Andere Vertreter zum Beispiel, Mick Kahn, der für Japan gespielt hat, auch einen Wahl Fretless Bass gespielt hat. Oder zum Beispiel Tony Levin, gespielt mit Peter Gabriel oder King Crimson.
Den habe ich mal live gesehen, das war crazy.
Okay, cool, ja, ich noch nicht. Da kennen bestimmt viele Sledgehammer, das hat Tony Levin gespielt. Auch mit einem sehr abgefahrenen Fretless-Bass-Sound gespielt mit Plektrum. Eigentlich auch eine sehr ungewöhnliche Kombination. Also da gibt es wirklich viel geilen Scheiß zu entdecken aus den 80ern, gerade so für alle, die auf Bass stehen, selbst spielen oder einfach Fan davon sind. Finde ich das irgendwie einfach eine sehr spannende Zeit. Und gleichzeitig finde ich es auch ein bisschen schade, dass es so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Also natürlich alles, was irgendwie nischiger ist, gibt es immer mal wieder auch Ausnahmen davon, wo das als Klangfarbe zu finden ist. Aber warum nicht auch in größeren Popproduktionen? Also was spricht dagegen? Es ist natürlich mittlerweile deutlich geprägter von elektronischer Musik und halt so Synth-Bässen und sowas. Vielleicht hat der Fretless Bass keinen Platz mehr, aber es kann ja auch gleichzeitig nebeneinander existieren. Das wäre eigentlich so mein Wunsch.
Ich muss jetzt mal ganz kurz, Entschuldigung, das war dermaßen lässig gerade. Also ihr könnt das ja nicht sehen. Jonas hat gerade Eiskaffee auf seinem Bein stehen und hat den gerade so in der Hand gehalten, die letzten 10 Minuten, während er so erzählt hat. Und dann hat er sich mitten beim Erzählen gerade zurückgelehnt, die Hand hinter den Kopf genommen und sich einmal richtig schön gestreckt und dann wieder irgendwie sich so ein bisschen bewegt und lässt so diesen Eiskaffee auf seinem Oberschenkel stehen, während der auf einem Rollstuhl drauf sitzt, weißt du? Das war ja dermaßen lässig.
Ich hab das jetzt nicht so
reflektiert. Ich hab den sofort fallen sehen. Ja, ich war jetzt wirklich ready, mit meiner linken Hand hier gleich rüber zu sprinten und das Ding festzuhalten. Ich hab den sofort fallen sehen. Dermaßen lässig.
Okay, cool.
Was geht denn bei dir ab? Jetzt macht er das aus Absicht? Jetzt hält er aus Absicht nicht mehr die Hand dahin?
Ja, nee, ich brauch das zum wilden Gestikulieren.
Ja, gestikulier mal weiter.
Ich will das so vorbereiten, wenn das hier mal im Podcast mit Bild wird, weißt du, dass das
ja, dass wir bis dahin geübt haben, ja.
Genau.
Ja, also, wenn du den Move dann bringst, dass du die ganze Zeit diesen Eiskaffee dort bringst, das ist wirklich, die Leute werden uns nicht zuschauen oder zuhören, um uns reden zu hören, sondern die warten darauf, dass das Ding fällt.
Genau.
Ich schwör's dir, ich würde da eine Stunde lang vor dem Bildschirm hängen und so richtig Anxiety bekommen, weil ich so sehe, wie dieses Ding da wackelt. Also, dieses Glas wackelt da so hin und her auf dem Oberschenkel, das ist crazy. Was ist denn mit dir? Okay.
Genau, also Fretless Bass, mittlerweile ist es wieder, sag ich mal, eher im Jazzbereich zu finden. Gibt natürlich immer noch Leute, die es spielen und man kann es auch kaufen. Das ist alles gar kein Problem. Aber diesen besonderen Platz in Pop-Rock-Musik, den hat das Instrument halt schon lange nicht mehr.
Ja.
Bin gespannt, ob es irgendwann mal wieder ein bisschen mehr zurückkommt. Das kann natürlich gut sein. Who knows?
Schöner Songpick. Für mich schön, was zu sehen von Kate Bush oder zu hören, was von Kate Bush, was mich eher positiv ihr gegenüber stimmt. Aber es bleibt dabei, dass es nicht ganz mein Stil oder mein Geschmack ist. Aber den Song selbst fand ich echt gut.
Mhm. Ja. Vielleicht noch ein Wort zu Running Up That Hill.
Gerne.
Da gibt es nämlich eine witzige Live-Aufnahme, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. deine Begeisterung für Little River Band, für den Live-Auftritt. Und da gibt es eben auch eine alte Aufnahme, so Mitte der 80er, von Kate Bush, sogar zusammen mit David Gilmour.
Okay.
Wo sie halt Running Up That Hill live performen mit Tony Franklin am Bass. Auch ein sehr, sehr, sehr namhafter Bassist, gerade auch für Fretless Bass. Kann ich empfehlen, hört gerne mal rein. Diese Synth-Melodie, die für gewöhnlich halt von einem Synthesizer gespielt wird, spielt hier David Gilmour.
Geil.
Auf einer wirklich abgefahrenen E-Gitarre. Sieht irgendwie so Short-Scale aus. Quasi ohne Korpus, aber mit so mit Tremolo
so
dran.
So ein hässliches Ding.
So richtig hässliches
Ding.
So
richtig hässlich.
Richtig hässlich. Ja. Aber es ist einfach witzig. Also auch so die ganzen Outfits und so. Es sind halt wirklich so Peak 80er gerade.
Boah, also das ist wirklich was Tolles an den 80ern. Es gibt so richtig hässliche Sachen, die einfach on point passen.
Ja. Kate Bush klingt halt wirklich wie auf Scheibe. Also
echt,
sie bringt das wirklich 1:1. Das ist wirklich krass. Und es gibt einen Kommentar, den liebe ich einfach sehr. Den muss ich jetzt hier mal einbringen. Also ein Kommentar unter dem YouTube-Video, und zwar: A showcase of three incredible talents. David Gilmour, Kate Bush and that other guy's hairdresser. Weil Tony Franklin, der hat eine Frisur, das ist Fokuhila.
Geil.
Wo einfach eine Tonne Haarspray drin ist. Also es geht, also das ist wirklich unfassbar. Und dieser Kommentar ist einfach so geil. Es gibt sogar ein Video, wo Tony Franklin auf diesen Kommentar selbst reagiert und sich schlapp lacht.
Geil.
Deswegen ist es okay, wenn wir da jetzt einen Witz drüber machen.
Geil, crazy.
Das noch so als...
Ja, 80er Jahre Frisuren sind eh... Also... Ich bin ja ein Fan von irgendwie verrückten Frisuren, verrückten Outfits. Ich finde sowas einfach schön.
Mit Fokuhila würde ich dich auch sehen. Und dazu vielleicht nur noch Pornobalken. Rest machen wir ab.
Ich finde ja überhaupt, egal was für eine Frisur man trägt, man muss die irgendwie mit Selbstbewusstsein und mit Stolz tragen. Und dann kann man die gut... Ja, du musst die einfach verkaufen können, weißt du? Also, du musst hinter deiner eigenen Frisur und hinter deinem Outfit stehen, dann geht das schon. Weil das Blödeste, was du machen kannst, ist irgendwie was sehr Extrovertiertes oder Extravagantes vielleicht zu tragen. Und dann aber das selber nicht vertreten können oder da nicht dahinter stehen können, das wirkt dann einfach off. Aber wenn du da rausgehst und irgendwie der Welt zeigst, so bin ich und das kann ich und das möchte ich, und dann nimmt dir das auch jeder ab. Du musst es dir halt selber abnehmen, dass du so bist. Das ist so das Wichtige. Dann machen wir mal weiter mit was Modernerem. Ich habe euch Paramore mitgebracht. Paramore, eine Band, die sich 2004 gegründet hat. Und zwar in Tennessee, ich glaube, in die Stadt heißt, glaube ich, Franklin, in der sie sich. Ja, Franklin, Tennessee.
Hm. Nicht weit von Nashville.
Nicht weit, ich wollte es gerade sagen, da ist mal wieder Nashville zur Sprache.
Ja.
Genau, also 2004 eine Alternative Rock-Pop-Rock-Band, könnte man sagen. Ganz spezifisch geht es heute um den Song Ignorance. Ignorance vom dritten Album Brand New Eyes. Mein persönliches Lieblingsalbum von dieser Band. Ich finde...
Herrlich.
Was denn?
Es war immer schön, über das Lieblingsalbum zu sprechen.
Ja, finde ich auch. Vor allem, was mich sehr gefreut hat, wenn man sich so die ersten drei Alben anhört, also 2005 All We Know Is Falling, 2007 Riot und eben 2009 Brand New Eyes, ich habe so eine richtige Entwicklung musikalisch von der Band gehört. Und es ist wirklich krass, weil die Band ist echt jung gewesen zurzeit. Ganz speziell jetzt die Sängerin Hayley Williams. Das finde ich wirklich krass, weil 2009 auf dem dritten Album ist Hayley 20 Jahre alt.
Okay, krass.
Das ist das dritte Album. Ja, das muss man sich mal vor Augen halten. 2005 kam das erste. Und ich finde das schon sehr beachtlich, in so jungen Jahren so eine Gesangsleistung zu bringen. Besonders eben im dritten Album, da wirkt sie schon richtig, richtig sängerisch reif. Das ist echt stark. Und generell, das Songwriting ist immer besser und besser geworden zum dritten Album. Das hat dann einige Banger beinhaltet. Also heute soll es eben um Ignorance gehen. Auf diesem Album sind aber noch andere Songs wie die sehr erfolgreichen Decode oder The Only Exception oder All I Wanted. Ein Song, den ich eigentlich für diesen Podcast geplant hatte, mir dann aber doch überlegt hatte, Ignorance zu nehmen. All I Wanted finde ich auch ein richtig, richtig, richtig toller Song. Generell, das ganze Album hört sich von vorne bis hinten gut durch, hat eben ein paar richtige Banger. So viel dazu. Ich möchte heute aber speziell über Ignorance sprechen. Was ich an Ignorance cool finde, Ich habe so richtig Billy Talent-Vibes, wenn ich Ignorance höre. Ich weiß nicht, was deine erste Assoziation war, aber für mich diese lauten, aggressiven, schnellen Drums, dann dieses Gitarrenriff immer on point und immer drauf und irgendwie ein angenehmer, geiler Gitarrensound und diese Aggressivität und Unruhe in der Stimme auf eine positive Art und Weise, das hat mich sowas von an Billy Talent erinnert. Wie war es denn für dich?
Habe ich nicht so dran gedacht, vielleicht auch, weil ich Billy Talent nie so krass viel gehört habe, aber die haben natürlich irgendwie so ihren markanten Sound, so dass sich natürlich Vergleiche dann irgendwie immer anbieten, weil es irgendwie sehr, sehr greifbar ist. Paramore, ich glaube, ich habe mal reingehört in irgendeine Scheibe in den letzten Jahren, ist bei mir aber nicht hängen geblieben. Ich fand es spannend, jetzt mal quasi von dir eine Empfehlung zu bekommen, sodass ich mal wusste, okay, was ist denn vielleicht hörenswert, weil auch nicht jede Scheibe ist ja immer gleich gut. Kann das jetzt aber überhaupt nicht einordnen, wie sich so die Diskografie bei denen entwickelt hat jetzt in den letzten Jahren. Weiß halt nur, dass es bei mir sich halt nicht durchgesetzt hat. Und ja, auch bei den Songs jetzt, die wir gehört haben, also Ignorance und All I Wanted, es ist nicht so meine Band.
Das hattest du ja schon mal gesagt, da hatte ich dir Decode gezeigt, auch von diesem Album. Da hattest du mir auch schon mal gesagt, dass es für dich einfach, dass es dich nicht so ganz abholt. Woran liegt das eher? Ist das eher Instrumentierung? Ist das der Gesang? Ist das wahrscheinlich nicht die Texte? Die achtest du ja noch nicht so sehr.
Genau, ja, das ist mir total boogie.
Ist das Songwriting? Was ist es?
Also sie können auch über Pommes singen. Das wäre kein Problem.
Diese scheiß ignorante Pommes!
Ja. Mayo, nicht mit Ketchup. Ja, es ist die Stimme zum Teil, die turnt mich einfach nicht so an. Also ich will gar nicht sagen, dass sie einen schlechten Job macht, aber es ist einfach nicht meine Stimme so. Bisschen das Instrumental, aber ich glaube, das tatsächlich am wenigsten. Ist jetzt nicht so, dass mir da eine abgeht oder so, aber ich finde es grundsolide. Ich glaube, das mit einem Sänger, Sängerin, die mich richtig erreicht, so wäre absolut fein. Und ich bin tatsächlich auch kein Fan vom Sound.
Im Sinne von Mixing oder?
Ja, oder so wie das Ganze produziert ist, bin ich kein Fan von. Ich fand da Ignorance für mich tatsächlich stimmiger als All I Wanted.
Okay.
Ist mir zu komprimiert, zu proletenhaft das Ganze, bin ich kein Fan von.
Sehr, sehr interessanter Punkt.
Also wir haben ja schon häufiger mal darüber gesprochen, okay, wie würden wir denn unseren Sound von der Band, wie stellen wir uns das vor? Was sind da Beispielaufnahmen? Das wäre für mich ein Gegenbeispiel. Das möchte ich nicht.
Ich habe mich gefragt, ob du den Punkt ansprechen würdest. Deswegen habe ich den mal nicht angesprochen. Das Ding hier ist gemixt von Chris Lord Alge.
Ich finde, viele Core-Bands haben auch so einen Sound. Und also wirklich.
Und Chris Lord Alge ist ein sehr bekannter Mixing-Engineer. Können wir ihn
bitte Mr. Alge nennen?
Wir nennen ihn einfach Jesus Christ.
Wir wollen ja förmlich bleiben.
Wir nennen ihn einfach CLA.
Aber er hat uns das Chris nicht angeboten, das geht nicht. Aber Mr. Alge wäre, glaube ich, respektvoll.
Nur mal so, dass du das mal auf dem Schirm hast. Wir haben zum Beispiel American Idiot von Green Day.
Wir haben
Wrecking Ball von Bruce Springsteen. Wir haben Muse, The Second Law.
Also, auch kein Fan.
Genau, ich wollte nochmal sagen, es ist interessant, dass ich weiß ja, was du magst, was du nicht magst. Und ich hatte schon so im Gefühl, dass dir die Art des Mixings nicht liegen würde.
Nee,
und ich wusste schon genau, als ich CLA hat's gemixt, also bevor ich gelesen habe, habe ich gehört, dass CLA das wahrscheinlich gemixt hat. Und dann dachte ich mir so, mal gucken, was Jonas dazu sagt, weil immer, wenn ich mit Green Day um die Ecke komme, sagt Jonas auch,
Wirklich nicht mein Ding.
Man hört nicht wirklich, Sound. Das ist so krass, diese Bands sind so unterschiedlich. Paramore, Green Day, Muse, das sind völlig andere Welten. Bruce Springsteen, ja, also das sind ganz unterschiedliche Dinge. Trotzdem hört man den Sound, den der Mixing Engineer dort anwendet, klar raus. Mhm. Weil CLA hat seine ganz genaue Vorstellung davon, wie das klingen muss. Für ihn klingen muss. Und ich finde, er macht einen sehr guten Job. Ich finde, er holt die Bands, die sie sind, sehr gut dorthin, wie sie für sich am besten klingen, wie sie für sich am besten funktionieren. Es ist tatsächlich nicht so, dass ich den CLA-Sound für mich hören würde. Also da bin ich voll bei dir. Ich sehe zum Beispiel unsere Band, sehe ich überhaupt nicht auf die Weise gemixt. Das würde uns, glaube ich, nicht liegen. Aber ich glaube, die Sachen, die er angeht und die Bands, mit denen er arbeitet, ich glaube, da funktioniert sein Job sehr gut. also ich glaube auch Paramore profitiert davon, dass er das gemixt hat. Und ich habe gewettet, du würdest das ansprechen. Das freut mich sehr.
Mann, ich bin so vorhersehbar.
Ignorance in jedem Fall, was ich spannend finde. Hayley Williams bezeichnet das selber als Turning Point für diese Band. Diesen Song spezifisch.
Mhm, okay.
Das gibt es, Achtung, zu meiner großen Freude, auf dem Paramore-Fandom zu lesen.
Alter, was haben die alle?
Ey, wirklich.
Mit ihrem also, Wiki-Fandom, ja, was weiß ich.
Mega geil. Und da geht spezifisch darum, die Band hatte interne Schwierigkeiten, interne Streitigkeiten. Ich sag vielleicht mal noch ganz kurz die Namen der Bandmitglieder, das wäre noch relativ relevant. Und zwar die Gründungsmitglieder Hayley Williams, Josh und Zach Farrow, zwei Brüder, und Jeremy Davis. Die vier hatten ihre Schwierigkeiten bei der Produktion des Albums und generell einfach bandintern ihre Auseinandersetzungen. Ignorance, wenn man sich das Musikvideo dazu anschaut, wird man feststellen, es spielt größtenteils in einem engen Raum und es stellt die Sängerin in einem anderen Licht beziehungsweise in einem anderen Verhältnis als die restlichen Musiker dar. Also, sorry, falsches Wort, nicht Verhältnis, also das Verhältnis zwischen der Sängerin und den anderen Bandmitgliedern wirkt gespalten im Musikvideo. Und das ist genau das, worum es eben auch in diesem Song geht, letzten Endes. Und das finde ich eigentlich ganz schön tough, dass sie das auch in dem Musikvideo so rübergebracht haben. Es wirkt ein bisschen, als würde sie ihre Wut gegenüber ihren Bandkollegen ausschreien wollen. Und auf der anderen Seite, als würden die Bandkollegen gegen sie kämpfen. Und das ist natürlich ihre Perspektive auf die Dinge. Das sagt sie auch selber, dass es ein bisschen unfair ist, dass sie darüber singen darf und die Stimme in der Bandnummer hat und das aussprechen darf, weil jeder seine Perspektive in diesem Streit hat. Aber um es mal mit ihren Worten zu zitieren, the line "Ignorance is your new best friend" is about how I felt I was losing people and I think the band did too. But it's okay, we're growing up. I love that song. I tried to mumble all the way through, but Taylor was right next to the speaker and heard every word. He gave me this fierce look. I thought he was going to kill me and said, so do you want to tell me about those lyrics? I ran into the bathroom, I was so nervous, but we talked for 2 hours and reconciled a lot of tough, heavy things. That song saved our band. Also interessant, wie dieser Song oder dass der eben, dass sie diese Textstelle Ignorance is your new best friend sagt, dazu geführt hat, dass sie das Gespräch, das klärende Gespräch, was in manchmal in einer Band notwendig ist, erst geführt haben. So kam es dazu, dass sie sich wieder vertragen haben, das Album auf den Weg gebracht haben. Leider, leider, leider hat das trotzdem nicht letzten Endes die Band langfristig gerettet. Denn die beiden Brüder Josh und Zach haben 2010 die Band verlassen. Es schien ein friedliches Auseinandergehen zu sein. Allerdings hat kurze Zeit später Josh relativ unschöne Vorwürfe gemacht, dass die Sängerin Hayley Williams wohl nur alleine unterm Vertrag beim Plattenlabel stand und das auch anfangs scheinbar nicht richtig kommuniziert hat der Band gegenüber. Wiederum hat die Band, also die restlichen Mitglieder der Band, später sich wieder dazu geäußert und die haben gesagt, naja, das stimmt so nicht ganz, also es war, dass Hayley alleine unter dem Vertrag stand, aber das wurde von Anfang an so kommuniziert und für Josh schien das aber schon ein bisschen so zu sein, dass er es eben nur mit und sie ist aber der Star, der jetzt so die Blumen erntet. Mhm. Und naja, das sind so interne Streitereien bei Bands, die entstehen nun mal. Und das ist sehr bitter und sehr hart. Und ich glaube, von außen macht es auch gar keinen Sinn, da so drüber zu schauen und zu sagen, ja, was ist da jetzt wahr, was ist da nicht wahr? Wie tief gehen die Details? Was sind da die rechtlichen Hintergründe? Ob das dem geschuldet ist, dass die jung waren, als sie diese Entscheidung getroffen haben? Ob das dem geschuldet ist, dass sie einfach unzufrieden sind mit den Entscheidungen, die sie getroffen haben. Oder vielleicht wussten sie, wie das alles ist, aber sind rückwirkend im erwachseneren Blick darauf unzufrieden gewesen, dass sie mal der Sache zugestimmt haben, wie sie ist. Oder dass die sich so entwickelt hat. Oder hätten sich gewünscht, dass sich daraus dann doch was Gemeinschaftlicheres entwickelt. Wer weiß, was da wahr ist und was da nicht wahr dran ist. Ich finde, das Album insgesamt ist musikalisch sehr stark. Und ich kann mir vorstellen, dass solche Streitigkeiten oder solche Themen nun mal dazu führen, dass an einem gewissen Punkt sich Wege von Bandmitgliedern scheiden können. Das ist ja schade, aber das ist die Realität der Dinge.
Klar, es sind halt alles unterschiedliche Charaktere. Man verbringt viel Zeit miteinander
Deswegen eigentlich so interessant, dass gerade Haley auch selber gesagt hat, dieser Song hat die Band, naja, zumindest zeitweise eben gerettet. Dass manche Dinge eben auch mit Musik gesagt werden können, die eigentlich sonst nicht ausgesprochen werden würden. Und die dadurch eben zur Aussprache gekommen sind. Fand ich mega interessant, dass Musik irgendwie diese Macht hat, auch auf die eigene Band so eine Macht haben kann. Und ansonsten ist es einfach, wie soll ich sagen, ich kenne das von meiner Band, wir sitzen manchmal, wenn wir 3 oder 4 Konzerte hintereinander haben, da sind wir 72 Stunden lang zusammen. Also wir fahren Freitag los und Montag bin ich zu Hause. Und dann, wir sind zusammen beim Frühstück im Hotel, wir sind zusammen beim Aufbau, beim Soundcheck, wir sind zusammen am Abend, wir spielen das Konzert. Nach dem Konzert trinken wir manchmal noch einen zusammen, also ich dann meinen Tee. Und dann gehen wir eben alle zusammen wieder ins Hotel zurück und am nächsten Tag das gleiche wieder. Und das ist wie eine Family, die aber nicht so durch Blut verbunden ist. Und dann musst du eben mit Leuten, die nicht deine richtige Familie sind, so umgehen können wie mit Familie. Und du musst trotzdem dieses gemeinschaftliche, familiäre auch teilen können. Und du musst einander, also die Personen müssen einander zuhören können, die müssen sich auch ihre Gefühle offen gestehen können, an was auch immer das für Gefühle sind. Und wenn die eben auch mit Wut und mit Unzufriedenheit zusammenhängen, weil man sich Sachen unterschiedlich vorstellt, dann muss man die Reife besitzen, das einfach auszusprechen. Und dann müssen die anderen die Reife besitzen, einander zuzuhören, weil je länger solche Dinge ungeklärt bleiben, desto mehr kommt eine Band nun mal irgendwann zum Stehen. Das ist leider so. Ja, solche Fragen spannend. Sind manchmal komplizierter und sehr viel persönlicher, als man von außen beurteilen mag. So ist das manchmal. Sehr bedauerlich. Nichtsdestotrotz haben sie aber dieses wunderschöne Album, in meinen Augen wunderschöne Album hinterlassen.
Das ist so ein bisschen wie, ich sag mal, normales Arbeiten auch, ne? Ich meine, es gibt halt Leute, die bleiben ihr Leben lang in einer Firma und bei anderen ist es halt so, weiß nicht, wenn die 5 Jahre an derselben Stelle sind, dann ist das schon lang.
Ja. Nee, das stimmt. Das ist vollkommen korrekt.
Und romantischer Vergleich. Jetzt naja, für alle leidenschaftlichen Fans von einer Band, aber so ist es halt, ne?
Man geht eben letzten Endes. Wenn ich zu meiner Band gehe, dann sage ich auch, ich gehe jetzt auf Arbeit. Mhm. Also Freitag heißt für mich, ich gehe heute auf Arbeit. Ich habe trotzdem meine Bandkollegen, die ich auch lieb habe, aber ich gehe auf Arbeit. Das ist mein normaler Job. Nach außen hin wirkt das immer alles wie Spaß und Spiel, aber da steht eben viel Orga, viel Logistik dahinter.
Genau, man muss halt am Ende gut zusammenarbeiten können und wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist es vielleicht auch einfach das Beste, sich dann aufzulösen.
Richtig.
Und getrennte Wege zu gehen.
Ich finde das schön, wenn das freundschaftlich und fair auseinandergeht, wenn man sowas macht.
Ja.
Naja, schließe ich mich so an. In diesem Sinne geht also auch dieser Podcast zu Ende. Wir bauen unsere Playlist Stück für Stück weiter auf. Schaut doch mal bei YouTube vorbei oder auf Instagram, da habt ihr auch den Link dazu. Und euch eine schöne Zeit, schöne Woche.
Vielen Dank fürs Reinhören. Wir sind Headliner im Herzen. Peace out.
Ciao. Jonas, wollen wir mal in unsere Songvorschläge starten?
Wie wär's mal mit einer Anmoderation oder sowas?
Wollen wir mal in unsere Songvorschläge starten?
Nein.
Ach so, die Anmoderation meinst du? Wollen wir jetzt in unsere Songvorschläge starten?
Sag mal.
Hat
dieses Band einen Hänger? Also sehr hohen Wiedererkennbarkeitswert. Wiedererkennbarkeits... Wie ist das Wort?
Wiedererkennungswert?
Wiedererkennungswert. Dankeschön. Das schneide ich so hin, dass es gut klingt.
Ja, immer gerne.
Es hat einen hohen Wiedererkennungswert.
Perfekt.